Als Kirchenbild werden wir in dem nächsten Jahr, diesem Jahr drei Schwerpunkte miteinander verfolgen. Und der erste Schwerpunkt hat mit dieser Beziehungskiste zu tun, wo da ja schon bereits angetönt haben. Wir wünschen uns, wir möchten, dass jedes von uns irgendwo in einer verbindlichen Gruppe dabei ist. Was das jetzt bedeutet, in einer Kleingruppe verbindlich dabei zu sein, Freunde zu haben, mit denen unterwegs zu sein, gesunde Beziehungen zu leben, das möchten wir am kommenden Dienstag hier im Haus mit euch vertiefen. Und zwar ist es ausgeschrieben als Leitertreff. Wir laden aber alle ein, auch wenn du das erste Mal heute da wärst in unserer Kirche und sagst, das interessiert mich, dann bist du eingeladen, zu kommen, mitzuverfolgen, was wir als Gemeindeleitung uns dabei gedacht haben. Aber auch dich einzubringen. Wir werden auch so Gruppenarbeit machen, wo du kannst über deine Freude, aber auch über deine Frustsituation vielleicht in Kleingruppen dich austauschen und werden das aufnehmen miteinander. Eine Möglichkeit ist ja, die Kleingruppe nach Mass. Also wenn du nie einen Anschluss hast in einer Kleingruppe, dass du dort aufspringst und sagst, das probiere ich mal aus. Für eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Thema. Die Themen sind auf der Webseite ersichtlich oder es liegt ein Flyer, ein Zettel hinauf, wo man sich anmelden kann, gerade direkt bei dem, wo die Kleingruppe nach Mass durchführt. Also möchte ich euch herzlich empfehlen. Und wenn du vielleicht auch Kleingruppen vernachlässigt hast, dass irgendwie nicht mehr so verbindlich ist, das kann es geben mit der Zeit, dass man müde geworden ist, dann ist gerade Kleingruppe nach Mass vielleicht eine neue Chance, um das zu beleben in deinem Leben, in deinem Alltag, dass du da wieder neu den Wert von Kleingruppen, von verbindlichen Beziehungen kennenlernen. Ein zweiter Schwerpunkt ist so dann im Frühjahr oder Frühling, Sommer, ist, dass wir möchten uns weiterentwickeln als Mitarbeiter und als Leiter. Da werden wir einige Schlüssel euch auch weitergeben, was ihr dazu braucht. Und der dritte Schwerpunkt ist hin zu den Menschen. Das wird uns in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen. Und das, all die drei werden wir kurz, also am Dienstag, miteinander ein bisschen beleuchten. Und dann werden wir Gruppenarbeit machen, wo ihr alle ganz herzlich eingeladen sind. Am Dienstag um 8 Uhr hier im Haus. All die drei Schwerpunkte, bei all diesen drei Schwerpunkten geht es darum, dass wir miteinander unterwegs sind. Du bist ein Jünger oder Jüngerin von Jesus. Ich bin Jünger von Jesus. Miteinander sind wir unterwegs. Miteinander wollen wir den Weg gehen, den Gott für uns parat hat. Wir wollen uns ermutigen. Wir wollen uns inspirieren. Wir wollen uns anführen. Wir wollen uns helfen. Wir wollen uns auch korrigieren lassen. Das heisst, miteinander unterwegs sein. Das hat alles mit Beziehungen zu tun. Und darum gehen wir jetzt in die Beziehungsbox rein. Ich habe die da vorne ein bisschen vorbereitet. Ihr seht, die ist beweglich. Das ist friedlich. Und es hat verschiedene Aspekte. Freundschaft. Was kommt da für eine Sexualität? Oder Gemeinschaft. Ich bin gespannt, was in dieser Box drin hat. Etwas werden wir heute ein bisschen öffnen, aber noch nicht alles. Und wenn du sagst, ich habe etwas zu diesem Thema zu sagen, ich habe etwas erlebt, wo anderen helfen könnte, dann komm auf mich zu. Dann können wir das gut einplanen im Laufe der nächsten Sonntag oder sonst mal einplanen, wo du das kannst teilen, wo du das kannst anderen auch weitergeben, wo du selber erlebt hast, wo du sagst, das hat Gott mir gesagt oder mir geholfen, oder das ist eine Erfahrung, die anderen auch helfen kann. Beziehungskiste. Interessant, oder? Sind ihr gespannt? Hä? Ja, come on. Ein bisschen mehr Begeisterung da. Gut. Dann starten wir mal in die Beziehungskiste. Also wunderschöne Frauen, die ich da ausgewählt habe. Muss ich mal sagen, ich bin begeistert von dem Foto und von den Frauen, die da so dastehen und ja, etwas darstellen. Auch eine Beziehung darstellen. Das ist aus der Projektwoche. Die haben alle in der Verpflegung mitgeholfen. Und das Foto hat mich so angesprochen. Um das geht es genau. Beziehungen. Freundschaften. Harvard Universität hat eine Studie gemacht, wo sie über 9 Jahre unterschiedliche Menschen studiert haben, insgesamt 7'000, und haben herausgefunden, dass Menschen, die isoliert leben, alleine 4-mal die grösste Wahrscheinlichkeit haben, dass sie früher als der Durchschnitt sterben dürfen. Während die Menschen, die saufen, rauchen und fressen, das aber mit Freunden machen, länger leben, als die, die gesund essen, gesund trinken, gesund leben, aber alleine sind. Fazit daraus, lieber Glasse essen mit deinen Freunden, als alleine mit dem Brokkoli sterben. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Bringt vielleicht in die Vorsätze für das neue Jahr ein bisschen wanken. Aber Freundschaften sind definitiv wichtig. Noch etwas Seriöseres, was die Studie dann herausgebracht hat, als das, was ich jetzt da zusammengefasst habe, ist, dass sie, das ist ganz interessant, dass Menschen, die eine unheilbare, tödliche Krankheit haben, aber enge Freunde haben, dass die 4-mal eine grössere Überlebenschance haben, als solche, die die Freunde nicht haben. Freundschaften sind lebensnotwendig, ob du gesund bist oder krank bist. Da geht es ja um Menschen, die eine tödliche Krankheit haben. Und wir haben mit dem Ziel noch nicht angesprochen. Wir brauchen Freundschaften. Nicht nur für physisch, sondern auch psychisch. Freundschaften sind lebensnotwendig. Wir haben auch Leute in unserer Gemeinde, die chronisch krank sind, wo nur ein Wunder von Gott sich heilen kann. Der eine von uns ist, oder von denen ist der Paddy Lütenegger, der nächste Woche wieder zu einer Operation muss. Und als er am Anfang da angefangen hat zu arbeiten bei uns in der Kirche, da habe ich gedacht, er hat 2-3 Mal von Bill Hybels geschwärmt. Da habe ich gedacht, ja, er hat vielleicht die Erwartung, dass ich wie ein Bill Hybels bin. Oder? Also das wäre ich ja gern. Aber ich bin es nicht. Umgekehrt hat er gedacht, dass er in meinen Augen nicht genügt, weil er immer wieder krankheitshalber Absenzen hat. Wir arbeiten ja da auch miteinander. Und wir haben dann miteinander geredet und gesagt, unsere Freundschaft ist nicht abhängig von dem, was wir leisten. Unsere Freundschaft ist abhängig von unserer Entscheidung, dass wir einander unterstützen, füreinander beten wollen, einander gern haben, zueinander stehen. In gesunden oder in schwierigen Zeiten. Das ist kein Eheversprechen, aber es ist Freundschaft. Es ist eine Freundschaft, oder? Und natürlich hilft es, dass wir in der gleichen Kirche arbeiten, im gleichen Quartier leben, in einem ähnlichen Alter sind, plus, minus, ähnliche Interessen haben. Das hilft natürlich. Aber unsere Freundschaft ist nicht abhängig von der Performance oder von unserem Gesundheitszustand, von unserer Leistung, sondern, oder von Wünschen oder von Erwartungen, die man einander stellt, sondern es ist eine Entscheidung. Wir stehen zueinander, wir möchten einander unterstützen und Freunde sein. Es gibt so einen schönen Satz: Zeig mir deine Freunde und ich kann dir die Zukunft voraussagen. Da hat so viel Wahres dran. Wir sind umgezogen als Familie. Meine Frau hat vielleicht einen grösseren Stress gehabt innerlich als ich mit dem ganzen Umzug. Und ich habe mir dann überlegt, wer sind ihre Freundinnen? Und als ich dann die gesehen habe im Geist und aufgezählt habe, habe ich gewusst, aha, mit meiner Frau kommt es gut. Zeig mir deine Freunde und ich kann die Zukunft voraussagen. Weil Freunde werden dich maßgeblich beeinflussen. Deine Entscheidungen, deine Richtungen, deine Prioritäten in deinem Leben. Darum sind Freunde so wichtig. Und wo Jesus seine Freunde ausgewählt hat, da hat er eine Nacht lang durchgebetet. Und als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich. Das war eine grössere Schar von Jüngern. Und aus dieser grösseren Schar hat er 12 von ihnen ausgewählt. Die hat er nachher einen Apostel genannt. Ich habe einen guten Spruch gefunden. Egal wie jung du bist, Jesus' Freunde waren jünger. Jesus hat 12 Jünger ausgewählt und hat alles gegeben für sie. Das ist der Billy Graham. Der Billy Graham hat die ganze Welt Stadien gefüllt, Hunderttausende von Männern und Frauen zum Glauben an Jesus geführt. Am Schluss von seinem Leben hat man ihn gefragt, was würde er anders machen? Und er hat gesagt, er würde weniger umeinander reisen, weniger von der Familie weg sein. Er würde 12 Freunde auswählen und alles, was er hat, in die investieren und nachher sie senden und sagen, macht das, was ich euch aufgetragen habe, investiert das wieder in 12 und die 12 wieder in 12. Mathematisch gerechnet würden wir so in 33 Jahren die ganze Menschheitsbevölkerung erreichen. Wegen der Freundschaften bewegen etwas. Freundschaften ist der Schlüssel vom Reich Gottes. Mit Freundschaften kannst du die ganze Welt auf den Kopf stellen. Jesus hat alles in seine Freunde investiert. In die 12, die er ausgewählt hat. Und nachdem Jesus zum Vater gegangen ist, haben die 12 den damaligen Weltkreis auf den Kopf gestellt. Das ist das, was Freundschaften auslösen können. Freundschaften sind der Schlüssel vom Reich Gottes. Was einmal gross sein soll, was einmal bedeutungsvoll soll sein, muss immer im Kleinen anfangen und im Kleinen gelebt werden. Basis vom Leben von Jesus, von seinem öffentlichen Auftreten, von Wunder und Zeichen, von der Essensvermehrung, wo er über 10'000 Menschen gespissen hat, Basis von dem war der verbindliche Jüngerkreis gewesen, von diesen 12 Jüngern, wo Jesus sich entschieden hat, mit ihnen durchs Leben durchzugehen. Und dieser Kreis war noch aufgeteilt in den Petrus, Johannes, Jakobus. Das ist der innere Kreis. Dazu muss man noch sagen, der Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Und da können wir mal ein Fragezeichen über. Und denken, hä? Lieblingsjünger? Kann man das haben? Jesus anscheinend schon. Ich weiß nicht, wieso, dass das uns so übermittelt wird, aber Jesus hat einen Lieblingsjünger gehabt, das war Johannes. Das war so der innere Kreis. Mit denen hat er die meisten Wunder erlebt. Die sind dann dabei, wo es ganz entscheidend war oder wo es ganz intim war im Leben von Jesus. Und der Johannes, mir sagt es einfach, Johannes als Lieblingsjünger, wenn du auch 3 Freunde hast im Leben, es können nicht alle 3 Freunde gleich nahe zu dir sein, gleichzeitig. Es gibt immer eine gewisse Distanz oder eine gewisse unterschiedliche Distanz von deinen Freunden, auch wenn du alle 3 Freunde von dir nennst. Nicht jeder Freund wird dir gleich nahe sein. Ich habe 2 Freunde, die heißen Ralf. Der eine mit PH geschrieben, der andere mit F geschrieben. Ralf Knechtel, Ralf Sachser. Und nicht beide stehen mir gleich nahe. Das kann abhängig sein vom Thema, vom Erlebnis, das man miteinander macht, vom Anliegen, das man miteinander teilen tut. Mit dem einen Ralf habe ich eine Rechenschaftsbeziehung. Und da tun wir nicht nur die coolen Sachen miteinander teilen, die wir erlebt haben oder wo wir gut haben können, sondern wir teilen auch die Sachen, die wir versagt haben, die wir Schuld auf uns geladen haben, wo wir etwas vernachlässigt haben, wo wir etwas gesagt haben, gemacht haben, wo nicht gut ist, wo andere verletzt hat. Das heisst Rechenschaftsbeziehung. Und wenn du da bist und sagst, mir fehlen eigentlich so die nahen Beziehungen, such dir eine Person aus, wo du deine Schwäche kannst teilen. Du wirst im Nu, wirst du ganz tiefe Nähe zu dem Menschen aufbauen. Jesus hat sein Leben also auf verschiedenen Kreisen aufgebaut. Dann haben wir den weiteren Kreis, das ist der Kreis der stillen Arbeiter. Und dann haben wir noch den weiteren Kreis der Unbekannten. Das sind die ganz wenig erwähnt worden sind in der Bibel. Die 3. Und dann gibt es natürlich noch mehr Kreise, wie zum Beispiel der Kreis der etlichen Frauen, wie Maria Magdalena, Johanna, Susanna und viele andere Frauen, die mit ihm unterwegs waren und die mit ihrem Vermögen Jesus und seine Jünger finanziert haben. Und zu jeder Beziehung gehören auch Wünsche. Darum habe ich hier die Wunschbox mitgenommen. Wünsche halten die Beziehung im Schwung. Am Anfang von unserer Ehe mit der Cornelia hat mich das immer wieder ein bisschen gestresst. Sie hat Haufen Wünsche. Haufen Wünsche an mich, an unsere Familie. Eigentlich müsste ich 3 Leben haben, um all das zu erleben, was sie sich wünscht und vorstellt und Ideen hat. Da kommen x Ideen und Vorstellungen und Möglichkeiten. Das hat mich am Anfang wahnsinnig gestresst, weil ich dachte, ein guter Mann tut dafür sorgen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Und habe gemerkt, das ist unmöglich. Bis sie gesagt hat, Wünsche sind eigentlich neutral. Wünsche sind Ideen, sind Vorstellungen, sind Möglichkeiten, sind nicht Erwartungen. Und das hat mich dann ein bisschen entlastet. Und ich habe da ein paar so Wünsche für Freundschaften aufgeschrieben, einfach als Idee. Eben, man denkt an Geburtstag, man kann anrufen, wenn man will. Man ist für einen da. Man hat Verständnis, man unterstützt einander im täglichen Leben. Gibt ein ehrliches Feedback. Man kann so sein, wie man ist. Natürlich viele andere Wünsche auch, die gut sind, die schön sind und die wichtig sind für eine Freundschaft. Wenn in deiner Ehe keine Wünsche mehr da sind, dann ist deine Ehe gestorben. Wünsche halten deine Beziehung am Leben. Jetzt gibt es so eine feine Grenze, dass Wünsche plötzlich zu Erwartungen kommen können. Es ist so eine feine Grenze, die plötzlich überschritten werden kann. Zum Beispiel Sexualität. Da habe ich meinen Wunsch, mit meiner Frau zu schlafen. Das ist in der Zeit, wo auch die ersten Kinder gekommen sind bei uns, also die erste Tochter geboren worden ist. Und das hat zu Spannungen geführt in unserer Ehe. Ich habe gesagt, ich habe den Wunsch, oder? Das ist noch harmlos. Erster Tag. Zweiter Tag, ich habe immer noch den Wunsch. Am dritten Tag ist der Wunsch zu der Erwartung geworden und ich habe Vorwürfe gemacht mit einer Frau. Wieso nicht? Wieso hast du keine Lust? Bis ich musste mich ein bisschen befassen mit dem, was passiert mit einer Frau, wenn ein Kind auf die Welt kommt, mit allem Stillen und so weiter, also der ganze Hormonhaushalt, der durcheinander kommt, der Biorhythmus, der auf den Kopf gestellt wird. Und wir mussten Verständnis füreinander gewinnen. Und wir mussten über die Wünsche reden, über die Erwartungen reden und müssen einen Weg finden. Sowohl ich, sowohl auch sie, dass sie auch mich müssen lernen verstehen. Was sind meine Wünsche? Was sind meine Erwartungen? Also da gibt es eine feine Grenze, dass wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dass dann die zu Erwartungen werden. Jesus hat auch so Erwartungen gehabt oder kennengelernt von seinen Jüngern. Ich glaube, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, wo Jesus gewirkt hat in der Öffentlichkeit, sind die Wünsche der Jünger und die Wünsche von der Bevölkerung oder eigentlich die Erwartungen gewachsen und gestiegen an ihn. Dann haben wir gesagt, hey, jetzt Jesus, du bist doch der Herr und jetzt mach mal den Römer, befreie uns mal von den Römer. Du bist doch der Herr, du kannst doch da durchgreifen. Ein Beispiel, wo eben der enge Jüngerkreis mit Jesus auf den Berg aufgegangen ist und Elia und Mose ihnen begegnet ist, da ruft Petrus auf, Herr, lass uns da 3 Hütten bauen, da lass uns wohnen, lass deine Herrschaft da aufrichten, zeig das allen Menschen. Und wo Jesus nachher mit ihnen runtergeht, sagt er, erzählt nichts von dem. Das ist etwas, wo nur wir miteinander erlebt haben, wo nicht an die Öffentlichkeit soll. Oder dann, auch aus dem engsten Jüngerkreis, aus dem inneren Kreis, Johannes und Jakobus, die sagen, hey Jesus, wir haben doch das ganze Leben jetzt aufgegeben für dich, folgen dir jetzt 2 Jahre lang nach. Wir haben alles hinter uns gelassen. Unsere Familie, unser Beruf. Wenn wir dann einmal zu dir kommen, wenn du deine Herrschaft aufrichtest, dann wollen wir links und rechts von dir sitzen. Hä? Und sie haben nicht gewusst, was sie da schwafeln tun. Was sie da tun, erwarten. Erwartungen killen jede Beziehung. Der Uri Baldensberger war ein Pastor hier in der Kirche Bild und er hatte teilzeitliche Lebensberatung. Und er ist immer wieder zu mir gekommen und hat gesagt, die keiben Erwartungen, die zerstören Beziehungen. Die Erwartungen an den Nächsten. Es gibt Erwartungen auch an den Pastor. Zum Beispiel die, gibt es noch viel mehr. Immer gut gelaunt, auch wenn keine Mitarbeiter zu finden sind. Er ist 29, also etwa so in meinem Alter. Hat aber 40 Jahre Berufserfahrung. Er arbeitet von morgen bis zum Abend spät. Ist aber immer für die Familie da. Er verdammt Sünde rundum. Dort aber keiner fliegen etwas zu leid. Der perfekte Pastor verdient nicht viel. Das ist wichtig für den Kassier. Für den Finanzchef, fährt aber ein gutes Auto, ist immer gut angelegt, kauft sich die besten Bücher und gibt mehr als eine zehnte natürliche Gemeinde. Er kümmert sich um die Jugend, die Zukunft, oder? Verbringt aber die meiste Zeit mit den älteren Leuten. Er macht 5 Hausbesuche pro Tag, ist immer im Büro erreichbar. Er predigt alltagsrelevant, theologisch tiefgründig, neue Erkenntnis. Aber nie länger als 15 Minuten. Das können Erwartungen sein. Auch an einen Pastor. Und Jesus hat auch nicht alle Erwartungen erfüllt. Wir lesen das im Johannes 6, 66. Nachdem er ein bisschen härter geredet hat, zu all den Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, zu den verschiedenen Kreisen, die da um ihn herum waren, sind die Leute gegangen. Er hat die Erwartungen nicht erfüllt, die sie an ihn hatten. Und dann kommt Jesus zu dem Satz und sagt, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Erwartungen können also Beziehung zerstören. Und aus Wunsch kann ganz schnell einmal Erwartungen kommen. Sich verwandeln in Erwartungen. Und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bin ich enttäuscht. Und dann gar nicht. Ich habe das mal so erlebt mit jemandem aus unserer Kirche, wo durch eine Krankheitszeit durchgegangen ist. Wir haben für ihn gebetet, wir haben ihn begleitet. Und dann ist er irgendwie nicht mehr gekommen. Und ich hatte schon das im Fokus gehabt. Es haben verschiedene Leute auch immer wieder mal nachgefragt. Und eines Tages bin ich bei ihm und frage, du, was ist eigentlich los? Und dann kommt so eine Lawine, oder? So wie Schwegalp-Lawine. Ich bin total überrascht, bin nicht gefasst auf das. Vorwürfe um Vorwürfe. Du als Pfarrer, du müsstest mich besuchen kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe nachgefragt. Du müsstest mich besuchen, mich und meine ganze Familie. Du, als Hirt von der Gemeinde, musst doch mir nachgehen. Und du bist verantwortlich, dass meine Kinder, oder heute nicht, und so weiter. Dann habe ich gemerkt, ich hätte ein Schnüffelhund sein und das schmecken. Oder ein Prophet, dass ich in die Herzen hinein schauen kann. Ich habe das beim besten Willen nicht verstanden hatte, die Wünsche und die Erwartungen, die er hatte. Und ich glaube, das ganz Gleiche kann auch in Ehen abgehen, in Beziehungen, in Freundschaften. Wo eine Frau sagt in einem Gespräch zu ihrem Mann, jetzt nach 10 Jahren Ehe, solltest du doch langsam wissen, dass ich das nicht gern habe. Und ich frage nach, ja, was müsste jetzt er denn wissen? Ja, das und das, habe ich doch schon immer wieder gesagt. Das war doch schon immer wieder das Thema gewesen. Und der Mann, aha, ja, doch, jetzt, wo du sagst, Moll, du hast es schon etwa dir gesagt, aber ich habe nicht verstanden, dass, oder? Erwartungen machen die Beziehung kaputt. Und ich glaube, in jeder Wunschbox gibt es so eine perfide kleine Box. Die heisst Erwartungen. Und wenn wir diese Box rausnehmen und die Erwartungen unseren Partner stellen, dann wird es schwierig. Erwartungen machen Beziehungen kaputt. Wie reagiere ich, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Ich kann Druck ausüben. Ich kann sagen, gut, wenn es keinen Sex gibt, dann höre ich auf Staubsaugen. Ja? Umgekehrt passiert im Fall das auch. Hört man immer wieder, dass Frauen das ausüben auf den Mann und sagen, wenn du mir nicht genug mithilfst im Haushalt, kannst du im Fall vergessen, gibt es nichts mehr. Heute Abend. Und die nächsten Wochen auch nicht mehr. Zuerst etwas leisten. Oder Druck. Druck ausüben. Eine andere Möglichkeit ist, und das ist nicht zu unterschätzen, die Dynamik, die negative Dynamik von den anderen zwei Verhalten, dass man sich zurückzieht. Dass man sich zurückzieht und sagt, gut, wenn dir das nicht wert ist, man sagt es vielleicht eben gar nicht, das ist das Verrückte. Man sagt es nicht, gut, wenn das meinem Partner nicht wert ist, dann mache ich das auch nicht mehr. Man zieht sich zurück. Oder das Dritte, man weicht aus. Man ignoriert, man tut es so, wie wenn nichts wäre. Und dann kann das über Jahre gehen und der andere Partner, der andere Teil, merkt das gar nicht, bis es irgendwann mal explodiert. Und dann ist so viel Zeit vergangen und so viel kaputt gegangen, dass es eigentlich einem dann unmöglich scheint, dass man wieder zusammenkommt an dem Punkt, dass man wieder irgendwie eine Einheit finden kann. Jetzt die Frage ist, was machen wir mit diesen Erwartungen? Wenn du die Erwartungsbox rausgenommen hast, wenn du die geöffnet hast in deinem Herzen, wem auch immer gegenüber, deinem Ehepartner, deinen Freunden, Nachbar, Arbeitgeber. Ganz einfach, wir packen sie zurück. Die Wunschbox. Wir tun sie zurück als Wunsch. Jetzt sagst du, ja, Moment mal, so einfach geht es nicht. Bei dem hat sich noch nichts verändert. Ja, hat sich noch nichts verändert. Es ist ja noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Jetzt nimmst du die Wunschbox und gehst zum Kreuz. Gehst zu Jesus. Und bringst all deine Wünsche zu Jesus. Und lass Jesus für deine Wünsche kämpfen. Ich möchte das noch mal machen. Es ist ganz einfach, aber es ist Knochenarbeit. Und es hat mit Übung zu tun. Und mit dem, das ist ganz wichtig, das Bild, dass man sich das einprägt, dass du deine Wunschbox nimmst und zum Kreuz gehst, weil mit dem kann man ganz viel Ärger sparen. Ganz viel Streit, unnötigen Zeitverlust. Du kannst den Psychiater sparen, du kannst Scheiden sparen, das ist teuer. Und Freunde verlieren ist unbezahlbar. Darum präg das Bild ein, das ist mein Wunsch, dass du es mitnimmst. Nimmst deine Wunschbox und bringst sie zu Jesus. Und sagst, Jesus, du siehst den Wunsch, den ich habe. Du siehst meine Frau. Sie sieht das überhaupt nicht. Sie hat überhaupt kein Verständnis. Aber ich bringe dir das. Was passiert jetzt? Jetzt, wenn du bei Jesus bist, wird Jesus dein Herz verändern. Und wenn du verändert wirst, dann wird sich auch dein Umfeld verändern. Das ist der springende Punkt. Darum lade ich dich heute Morgen ein. Wenn du so eine Erwartungsbox aufgemacht hast in deinem Leben, pack die zurück in deine Wunschbox und bring sie heute zu Jesus als Kreuz. Bring es dafür. Komm dafür und bring es Jesus. Ich möchte auch die Leute aufrufen oder dich einladen, wenn du da bist und sagst, ich habe eine Enttäuschung erlebt. Ich bin enttäuscht worden von Christen, enttäuscht worden von meinen Eltern oder von meinem Ehepartner. Bring die Enttäuschung zu Jesus. Jesus hat die grösste Enttäuschung erlebt, dass der Petrus und der Judas ihn verlügnet und verraten hat. Und Enttäuschungen im Leben sind normal. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du eine Enttäuschung erlebt hast, dass du dich nachher zueigeln tust und sagst, ich öffne mein Herz nicht mehr. Ich öffne mein Herz nie mehr. So wie hier, wo ich so verletzt worden bin. Und wenn du das sagst, das ist wie ein Igel, oder? Wo zu laufen kommt und wenn du ihn berührst, dann bleibt er stehen und tut sich aufigeln. Also aufigeln. Ja. Tut all diese Stacheln. Macht so, oder? Und das ist der Zustand, wo du keine Freundschaften mehr kannst leben, wo du Nähe nicht mehr kannst eingehen mit deinen Freunden, wo du nicht mehr kannst Herz zu Herz teilen und unterwegs sein. Und genau für das, das ist nötig, wenn das Reich Gottes möchte wachsen. Wenn du möchtest verfügbar sein für Jesus, wenn du seine Liebe möchtest teilen, dann musst du dein Leben können teilen, dann musst du dein Herz können öffnen, anderen Menschen gegenüber, Freunden gegenüber. Das ist der Schlüssel vom Reich Gottes. Und es gibt so viele Christen, die enttäuscht worden sind und sagen, ich tue mich zueigeln, weil ich enttäuscht worden bin. Da kann man alles begründen. Man kann sich entschuldigen. Aber das ist nicht der Weg vom Reich Gottes. Und darum lade ich dich ein, bring deine Enttäuschung führen. Deine Enttäuschung, die du erlebt hast, vielleicht mit einem Menschen. Ich glaube sogar, dass es normal ist, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist und auch deine Leute hast, mit denen du durchs Leben durchgehst, in die du dich investierst, wo du vielleicht sogar Geld, Gebet, Hoffnung investierst und wo du hast können mitnehmen auf den Weg, wo heute nicht dort werden, wo sie heute sind, dass aus dem Kreis raus immer ein Judas gibt. Das hat nichts mit dem Peter Judas zu tun. Ein Judas, der kommt eines Tages und dich wird verraten mit dem Kuss und das Messer dir wird in den Rücken stecken. Das gehört dazu, zu jedem Nachfolger von Jesus. Jesus hat es auch erlebt. Und ein Judas in deinem Leben wird dich immer bitter machen oder besser machen. Es ist die Entscheidung bei dir, ob du die Verletzung willst, mit dir umtragen und sagen, jawohl, ich bin verletzt worden, ich tue mich zueigeln. Oder ob du sagst heute, ich bringe dir Verletzung dafür als Kreuz. Und es wird dir nachher besser gehen. Du wirst heil werden. Du wirst mehr Autorität bekommen. Du wirst mehr Einfluss nachher können haben. Weil du das hast können ablegen. Und Jesus hat dich heilen und begegnen. Darum lade ich dich jetzt ein, in den nächsten Minuten, wenn die Band dafür kommt, deine Enttäuschung, deine Verletzung, deine Erwartungen, deine Wünsche ans Kreuz zu bringen. Und du darfst auch dann zum Mahl gehen. Es ist offen, es wird dir nicht gereicht. Ihr dürft einfach links oder rechts zu dem Abendmahl gehen und das für euch einnehmen. Und wenn du etwas möchtest bereinigen, möchtest Gebet, dann geh auf eine Vertrauensperson zu und bitte um Gebet. Darf ich euch so einladen, jetzt einfach vor Gott zu kommen? Ihr dürft dafür kommen, symbolisch auch. Viel wichtiger ist, dass es passiert natürlich in deinem Herzen, dass du das Jesus bringst, was immer auch du umdrehst. Aber ich lade euch ein, führen zu kommen, da vorne runterzuknündeln, vor Jesus als Kreuz, deine Enttäuschung, deine Verletzung, deine Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind. Herzubringen und bei Jesus abzuladen und seine Heilung zu empfangen. Danke, Jesus, dass du uns einladest, heute Morgen zu dir zu kommen. Du möchtest nicht so, dass wir, du möchtest nicht, dass wir bleiben, wie wir sind, sondern du möchtest uns verändern. Das tiefste innen. Und du möchtest, dass wir fähig werden, Beziehungen können zu leben, gesunde Beziehungen, die tragfähig werden. Danke, dass du mit deiner mit deiner Gegenwart jetzt kommst und auch Beziehungen heilst, Herzen heilst, Wunden heilst, Verletzungen heilst und wieder herstellen tust.